Jürgen, ich dachte, ich werde heute die Einstiegsfrage mal ein bisschen anders gestalten und sie nicht an dich stellen, weil du quasselst ja immer so viel. Ich habe gedacht, ich werde sie mal an unsere lieben ZuhörerInnen stellen. Denn es ist ja so ein bisschen, ja, es ist ja fast eine Grundsatzfrage, ob man zum Thema Parfum, dieses ganze Storytelling, das sich da rundherum spielt und die Marken und um einzelne Düfte, ob man das mag oder nicht. Wie sind denn deine Gedanken dazu?
Also, ich glaube schon, dass ich einige Düfte in meiner Sammlung oder die Kaufentscheidung positiv beeinflusst wurde aufgrund des Storytellings und einige Düfte nicht bei mir eingezogen sind aufgrund des Storytellings. Kann man das so sagen, Nathalie?
Das kann man, ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Lass mich raten, die, die nicht bei dir eingezogen sind, waren die Geschichten, die ich dir
Genau.
erzählt habe.
Also.
Ja, wunderbar. Nein, aber das würde mich wirklich mal interessieren, meine lieben ZuhörerInnen, wie ihr dazu steht, weil ich habe tatsächlich so richtige Duftnerds im Bekanntenkreis, die sagen, oh mein Gott, ich brauche das überhaupt nicht und das ist komplett unnötig.
Ja, also es gehört, ich finde, es gehört dazu. Meine Meinung.
Ich bin nämlich auch dieser Ansicht und vielleicht denkt ihr euch schon, wieso startet es heute hier ganz komisch? Es gibt dafür einen Grund, aber zuerst einmal herzlich willkommen bei Riechst du
Österreichs
das?
heißesten Parfum-Podcast.
Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, lieber Kalli. Sag einmal Hallo zu unseren ZuhörerInnen.
Hi, schön, dass ich heute hier sein darf.
Wir sind auch super happy, dass wir dich heute hier haben dürfen. Ja, wir haben heute unser Interview mit Kali, ein Meister des Storytellings, würde ich fast sagen. Wer ihm schon auf Instagram folgt, wird wissen, was ich meine. Wer noch nicht, sollte unbedingt einmal vorbeischauen. Ich werde euch natürlich das wieder unten in den Shownotes verlinken. Ja, und wir werden uns heute in wunderbare Geschichten entführen lassen, hören, wie Kali überhaupt dazu gekommen ist, diese Stories rund um Parfum zu spinnen. Und natürlich werden wir auch über seine Lieblingsdüfte reden. Und ja, steigen wir mal locker ein. Kali, ich starte mit dir. Was hast du diese Woche Besonderes gerochen?
Was ich diese Woche Besonderes gerochen habe, wenn ich so dran zurückdenke, tatsächlich, was ich diese Woche Besonderes gerochen habe, fällt mir spontan die beiden neuen Düfte von Panadora ein. Wobei der eine sehr fruchtig ist und der andere tatsächlich was für einen besonderen Abend hat, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein schöner Chypre-Duft und die beiden, zumindest der Chypre-Duft davon, ist mir in Erinnerung geblieben. Der fruchtige, der war mehr so in der Alley meiner Gattin. Aber der Chiffre-Duft tatsächlich hat mir gut gefallen.
Sehr schön. Wir hätten ja die Möglichkeit gehabt, die neuen Panadora-Düfte in Mailand zu testen. Aber Jürgen weiß, ich bin da rigoros. Ich renne dort immer vorbei
Hätte, hätte Fahrradkette.
und werf denen einen bösen Blick zu. Ja, aber wunderbar. Ich glaube, ich werde sie dann trotzdem noch in der Parfümerie unseres Vertrauens testen. Jürgen, was hast du diese Woche Schönes
Zu viel,
gerochen?
Nathalie. Zu viel,
Bitte,
ja,
bitte,
nein,
halt dich
eben.
kurz.
Ich möchte jetzt eins rauspicken und zwar, wir haben jetzt im Off natürlich eh schon kurz drüber gesprochen, aber damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch in den Genuss kommen. Und zwar geht es um den Birkholz Colors of Capri, den ich mir eventuell blind bestellt habe, weil ich mir vielleicht nicht mehr daran erinnern konnte, was in Mailand da eigentlich alles passiert ist.
Bei manchen Dingen ist gut, dass du dich nicht mehr erinnern kannst, was in Mailand passiert
Ja,
ist.
das stimmt. Und ja, du warst ja anfangs so, dass du gesagt hast, haha, dann bestelle ich einen anderen, weil dann können wir tauschen, weil du magst den sicher nicht, bla bla. Stimmt nicht. Ich liebe den. Wirklich. Das ist ein super Sommerduft. Und ich glaube sogar, Nathalie, mein erster Duft mit Tomatenkraut.
Das glaube ich nämlich auch. Das würde ich sofort unterschreiben. Weil irgendwie ist das so eine Duftnote, die heuer plötzlich wieder
Ja,
aufgetaucht ist.
also sie kann gern bleiben. Also hätte ich absolut kein Thema damit. Ich muss jetzt natürlich noch einmal, ich habe ihn erst gestern bekommen. Ich muss jetzt nochmal wirklich so testen, um zu wissen, ob es was sein kann, was bleibt. Aber grundsätzlich bin ich jetzt einmal sehr happy damit.
Ja, dann ist die Hoffnung noch nicht gestorben, dass er doch noch in meine Sammlung wandert. Ich freue mich drauf. Mich hat ja diese Woche auch ein Paket erreicht. Grüße und ganz viele Bussis gehen raus an die liebe Vivian und an Daniel von Never and Again.
Natürlich auch.
Wir haben ein Paket bekommen und ich habe ja zu Vivian gesagt, du bitte, such, es hilft nichts, ich kann mich so auf die Schnelle so und so nicht entscheiden, such du aus. Und ich weiß nicht wieso, aus irgendeinem Grund fand sie das Solitär einfach am besten zu mir passt. Du musst dir vorstellen, das ist so ein ganz dirty, rauchiger Duft, erinnert ein bisschen an unseren Clubabend in Mailand. Ungefähr so ähnlich war der Vibe, rauchig, verrucht, sehr ambriert, schon eine markante Kaffeenote. Du merkst, da ist viel los. Mhm. Dabei bin ich so ein Engel.
Ja, die größte Lüge der Weltgeschichte. Aber ich kann es nachvollziehen, dass Vivian den Duft für dich ausgewählt hat. Ich habe ja den Leckerli bekommen und habe eh schon im Podcast, auch in der Recap-Folge drüber gesprochen. Ich finde den Leckerli einfach, das ist, ja, ich finde ihn lecker. Nein, es ist, muss wirklich sagen. ja, ich bin schwerst verliebt in Leckerli und ja, ich bin einfach mega happy.
Ja, aber jetzt stell dir vor, wenn wir dann zu zweit unterwegs sind, du trägst Leckerli und ich trage Solitär.
Ja, dazu müssten wir uns einfach einmal auch sehen wieder mal, ne?
Da sind wir ein verruchtes Dessert sind wir dann.
Sind wir das nicht so oder so? Aber, liebe Nathalie.
Stimmt.
Dass du das wieder in eine Richtung lenken musst, das Ganze. Echt.
Das ist hier überhaupt ja, nicht ja. wahr. Nein, also, somit ist der offizielle Teil beendet. Ihr merkt schon, sonst eskaliert Jürgen wieder. Nein, lieber Kalli, gehen wir über zu unserem heutigen Gast. Du merkst schon, bei uns geht das super locker hinzu. Ja. Ich sage auch immer, wir haben ja auch so diese deutsch-österreichische Sprachbarriere. Solltest du irgendetwas nicht verstehen, bitte melde dich sofort. Wir übersetzen dir das.
Oder tu einfach so, als hättest du uns verstanden.
Ich wollte gerade sagen, tatsächlich sollte ich da keine Probleme haben. Wir sind ja im Endeffekt Nachbarn.
Ja.
Und ich komme ursprünglich aus Schwaben. Die Leute verstehen mich ja auch nicht, wenn ich anfange, Schwäbisch zu reden. Deshalb sitzen wir alle im gleichen Boot.
Oh, davon habe ich auch einen im Büro.
Dann ist es ein unglaublich toller Arbeitsplatz, muss ich schon mal so sagen.
Ja, wunderbar. Nein, Kalli, bitte, als allererstes mal stell dich vor, was machst du, wer bist du, was führt dich hierher?
Natürlich. Erstmal danke für die Vorstellung insofern. Ich bin selbst der Kalli von Kalli Sense. Kalli ist mein Spitzname, so heiße ich natürlich nicht wirklich. Und was ich mache, wenn ich nicht gerade wie im echten Leben ITler bin, dann beschäftige ich mich mit analogen Hobbys. Analoge Hobbys sind für mich der Ausgleich, sage ich jetzt mal, zu der Bildschirmzeit, die ich den ganzen Tag habe. Und mein Hobby bzw. meine Obsession aktuell sind Düfte. Düfte einfach, weil Düfte etwas können, was halt sonst nichts kann. Sie schaffen es quasi durch unsere Nase in unsere Gedanken und ins Herz zu kommen. Und ich erzähle Geschichten zu Düften. Geschichten, die sie tatsächlich auch die Marken erzählen. Oder wenn die Marken gar keine Geschichte dazu haben oder sich noch keine dazu ausgedacht haben oder auch keine Inspiration dazu haben, dann lasse ich mich inspirieren. Ich rieche einen Duft und überlege mir, was macht dieser Duft mit mir? Woran erinnert er mich oder wohin bringt er mich? Und die Geschichte dazu erzähle ich.
Und das machst du wirklich, wirklich sehr gut. Ich habe ja auch schon in einige deiner Videos reingeschaut, auch wirklich bewusst zur Zeit genommen. Ich meine, du machst ja, man muss ja schon dazu sagen, du machst ja für Instagram eigentlich schon sehr anspruchsvollen Content. Gerade so in dieser sehr schnelllebigen Zeit, wo Reels oft nicht länger als 6 Sekunden am besten dauern sollen. Und trotzdem schaffst du das auf so eine ganz besondere Weise, auch die Leute oder einen generell persönlich auch zu fesseln mit den ganzen Geschichten.
Ja, also es war eigentlich nie mein Ziel, sage ich jetzt mal, schnelllebige Videos zu machen, denn die Geschichten, die erzähle ich auch, wenn ich irgendjemanden aus meiner Sammlung einen Duft zeige. Dann sage ich nicht nur, hier, guck mal, der riecht nach ABC, sondern ich sage, hey, pass auf, du kennst das doch bestimmt, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel von vorhin bleiben, Leckerli. Auch wenn das Leckerli vom Daniel nicht mein Leckerli ist, hat jeder irgendwo sein Leckerli. Bei mir, ich komme ursprünglich aus der Türkei, es ist ein Keks, den ich als Kind immer bekommen habe. Den würde man hier vielleicht irgendwie so einen ganz normalen Butterkeks nennen. Aber für mich ist dieser Keks, vor allem der aus der Türkei, was ganz, ganz Besonderes. Weil der bringt mich zurück zu dem Bauernhof von meinem Großvater. Der bringt mich zurück zu den kleinen Küken, die um mich herumgerannt sind. Die Schafe, die ich immer streichen konnte. Und tatsächlich einfach so eine ganz, ganz unbeschwerte Zeit. Und diese Momente und diese Gefühle kann man nicht in 6 Sekunden rüberbringen. Da muss man tatsächlich auch so zusammensitzen, so wie wir es gerade tun, und muss sich die Geschichte einfach anhören. Und ich glaube, mein Publikum ist auch ein bisschen ein anderes Publikum und das liebe ich auch dafür. Die hören sich diese Geschichten an und ich bekomme dann auch Feedback, die dann sagen, hey, ich fühle das genauso oder hey, ich habe da auch solche Gedanken oder ich kann mich mit dem einen oder anderen Duft tatsächlich auch genau in dieser Richtung identifizieren.
Das finde ich super schön. Ja. Was starten wir mal von Grund auf. Wann hat denn so deine Liebe zu Parfum begonnen?
Meine Liebe zu Parfum, sage ich jetzt mal, ist schon ein bisschen älter, aber jetzt natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt ist. Also ich glaube, ich habe 2008 das allererste Mal einen Duft geschenkt bekommen und diesen Duft habe ich eigentlich für alles getragen. Das war der Hugo Boss Bottled und den habe ich für die Arbeit getragen. Den habe ich getragen, wenn ich ausgegangen bin, auf Dates oder auf irgendwelche Anlässe. Damit roch man schön clean, sauber.
Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbrich. Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin tatsächlich 39 und werde jetzt demnächst 40.
What? Du schaust so mega jung aus in den Videos.
Deswegen lasse ich mir auch den Bart stehen, weil sonst würde man glauben, dass ich mir meine Parfums von meinem Taschengeld kaufe.
Also ich möchte nur anmerken, ich bin heute nicht die Älteste in der Runde.
Ich behaupte immer, das sind meine guten Gene. Mein Papa sieht auch extrem jung aus und der ist auch schon über 60, würde man ihm nicht ansehen.
Fresh.
Dankeschön. Und wie schon gesagt, ich habe diesen Duft immer getragen und irgendwann war es dann halt so, dass ich mit meiner Frau, mit der ich jetzt auch seit 3 Jahren verheiratet bin, die immer Schwierigkeiten hatte, mir Geschenke zu machen, hat sie mir gesagt, ich wünschte, du hättest noch ein zweites Parfum, weil dann könnte ich, weil meine Schwestern haben mir immer das erste Parfum zum Geburtstag geschenkt, jedes Jahr immer eine neue Pulle. Und die haben gesagt, es wäre doch voll schön, wenn du ein zweites hättest, dann könnte ich dir das schenken. Ich natürlich, der treue Ehemann, wie ich bin, habe dann gesagt, gut, das war ein Aufruf und bin dann in ein Parfümfachgeschäft meines Vertrauens gegangen und habe mich da mal umgesehen und die Dame da drin hat mir ein paar Sachen aufgesprüht und ich habe dann gerochen und habe gedacht, Jesus, was es da draußen alles gibt. Und so wie es bei mir immer ist mit meinen Hobbys, ich gehe nach Hause und fange dann erstmal an zu lesen. Und der geneigte ITler geht dann natürlich hin und googelt erstmal. Und ich habe dann gegoogelt und man fällt dann in so ein Rabbit Hole. Und irgendwann bin ich auf Parfumo gelandet. Und die Leute auf Parfumo schreiben mir gerne ellenlange Texte. Und ich bin ein ambitionierter Leser. Habe dann angefangen, die Sachen zu lesen und habe dann gedacht, das können sich doch nicht alles aus den Fingern ziehen. Bin auf die Homepages der ganzen Marken gegangen und habe gesehen, oh, die eine oder andere Marke hat ja tatsächlich ein tolles Storytelling. Und ich habe da aber bei manchen Sachen die Stories nicht so gesehen, wie es die Marken selber tun, sondern ich habe da meine kleine eigene Story dazu gesponnen. Ich habe zum Beispiel zu einem Duft, der vielleicht was Süßes hat, der was Gourmandiges hat, habe ich vielleicht eine Bäckerei gesehen. Oder tatsächlich irgendeine kleine Boulangerie. Irgendwo im Hinterland in Frankreich. Und nicht unbedingt den Apfelkuchen oder das Gingerbread, was die Marke dann beschrieben hat. Und habe dann tatsächlich, wenn ich über mein Hobby gesprochen habe, den Leuten nicht nur einfach die Pyramide quasi runtergebetet, sondern habe mir erzählt, was macht der Duft mit mir? Woran erinnert er mich? Oder welches Gefühl gibt er mir? Und habe dazu dann positives Feedback bekommen. Und dann haben mir meine Freunde gesagt, pack das Ganze doch in Videos, erzähl doch die Geschichten. Und ich hatte natürlich genau das gleiche Problem, wie halt viele andere auch. wie will ich das Ganze aufziehen? Das wusste ich nicht, weil die meisten Videos sind tatsächlich so, dass sie nur ein paar Sekunden gehen und meine Geschichten waren halt ein bisschen länger. Man sagt immer, ich reize die Zeit aus an Videos, die man hochladen kann, ohne dass sie dann irgendwann in Versenkung verschwinden. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich eine gute Balance gefunden, in denen ich meine Geschichten erzählen kann, ohne dass die Leute sofort weglaufen. Und wie schon gesagt, mein Publikum ist ja ein bisschen anderes. Die nehmen sich dann die Zeit, setzen sich hin und lassen sich gerne einfach mal von mir eine Geschichte erzählen.
Das heißt, also zuerst kam die Obsession mit einem zweiten Duft, dass man halt die Duftwelt quasi erobert. Du hast dann angefangen damit, das Storytelling im Freunde- und Bekanntenkreis, und dann ist eigentlich der Wunsch aus deiner sozusagen Community gekommen, dass du dir vor die Kamera setzt und das Storytelling dann so öffentlich betreibst.
Vollkommen richtig. Also ich sag mal so, intrinsisch wäre das nie gekommen, dass ich gesagt hätte, ich setze mich jetzt vor die Kamera und erzähle die Geschichte. Das ist mehr so, Freunde von mir sagen, ich habe so ein Talent, auf einer Feier immer die beste Geschichte zu erzählen. Und dann stehen dann die Leute um mich herum und ich erzähle dann quasi, ne, wie man so schön sagt, ich erzähle einen vom Pferd. Und wenn man aber quasi immer wieder darauf angesprochen wird und dann auch die richtigen Leute, hier auch an dieser Stelle Grüße an die liebe Vivian, an diese Leute gerät und die dann sagen, hey, mach das doch einfach, dann fasst man sich irgendwann ein Herz und macht es dann einfach.
Ich meine, es gab ja auch mal einen Moment, wo ich mich das erste Mal vor die Kamera gesetzt habe und ein Video gemacht habe oder nur eine Story aufgenommen habe. Ich kann ja heute noch nicht vor meinem Göttergarten irgendwie eine Story abdrehen, weil das es geht einfach nicht. War es für dich schwer, dass du gesagt hast, okay, ich setze mich jetzt dahin und film mich mit beim Erzählen?
Ich sag mal so, die Schwierigkeit für mich war, dass ich einen gewissen Grad an Perfektion haben möchte. Aber von dem,
ach, das kennen wir alle.
Von dem Gedanken musste ich mich aber tatsächlich verabschieden, weil Geschichten kommen aus dem Herzen und Perfektion hat nichts mit dem Herzen zu tun. Wenn ich euch irgendetwas erzähle und ich habe dann meine eigene Art und Weise zu sprechen und meine eigene Art und Weise, gewisse Dinge auszuschmücken, dann ist das mein Stil. Und den Stil kann man nicht perfektionieren, weil dann passt er nicht. Mhm. Dann müsste man vielleicht eine andere Wortwahl nehmen oder ein anderes Pacing oder sonst was. Und in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, hey, weißt du was, ich verabschiede mich davon, perfekt zu sein und sage einfach für mich selber, ich möchte echt sein. Ich möchte, dass die Leute wissen und auch spüren, dass ich die Geschichten, die ich ihnen erzähle vor der Kamera, ihnen genauso erzählen würde, wenn wir irgendwo zusammen sitzen würden. Denn ich bin wirklich dieser Typ, den man auch vor der Kamera sieht. Viele haben ja eine Persönlichkeit für die Kamera und eine Persönlichkeit hinter der Kamera. Aber ich bin tatsächlich so, wie die Leute mich sehen. So komisch es klingt. Ich sitze in meinem eigenen Wohnzimmer. Ich habe mir nicht irgendwie neue Deko gekauft oder sonst was. Alles, was die Leute sehen, auch wenn da ein Tee vor mir steht oder sonst was, das ist tatsächlich mein Zuhause. Das bin tatsächlich ich.
Es war die gleiche Frage, Nathalie. Danke dafür. Wir sind halt wie bei der Geburt getrennt, wir zwei. Wenn du jetzt dann denkst, okay, so Storytelling. Du hast gesagt, okay, deinen eigenen Stil, das ja, kann ich nachvollziehen, dass man den nicht perfektioniert, weil es dann einfach nicht mehr authentisch ist. Das stimmt. Aber was ist jetzt so für dich dein Anspruch? Was ist für dich jetzt gutes Storytelling, wo du sagst, okay, das war jetzt authentisch, das passt jetzt in der Form, so wie ich es gemacht habe? Was sind so deine Schwerpunkte, wo du sagst, okay, darauf möchte ich abzielen, darauf schaue ich, bevor ich ein Video hochlade?
Also ich glaube, jeder im Leben hat, egal was er tut, so insgeheim so ein Vorbild. Und mein Vorbild ist tatsächlich ein Schriftsteller und der heißt Bernhard Hennen und ist der Autor von den Büchern Die Elfen. Ich habe früher und ich versuche jetzt immer noch natürlich viel zu lesen. Und dieser Mann hat ein Talent gehabt und das Talent von ihm war, dass er Dinge beschreiben konnte, dass sie so lebendig waren, dass man sich tatsächlich vorstellen konnte. Er hat seine Charaktere lebendig beschrieben, die Welt. Er ist sogar hingegangen und manchmal ein bisschen zu viel und hat sogar die Bäume und deren Blätter beschrieben. So, dass ich am Ende tatsächlich, wenn ich die Seite durchgelesen habe, ganz genau wusste, wo läuft der Held unserer Geschichte durch, wie sieht er aus, was hat er an und wie fühlt er sich. Ich hatte eine ganz genaue Vorstellung von den Charakteren und wie die Welt aussieht. Es kam Jahre später ein Bilderband raus zu diesen Büchern und da sahen die Charaktere komplett anders aus. Und ich habe gesagt, nein, so sehen die gar nicht aus. Und tatsächlich, diese Fähigkeit, dass mein Gegenüber sich das Ganze vorstellen kann und mein insgeheimer Wunsch ist, weil ich ja auch natürlich immer einen gewissen Bezug versuche, mit reinzunehmen zur Geschichte, weil das auch etwas ist, was mich begeistert, dass die Leute dann vielleicht sagen, Moment mal, das hört sich so interessant an. Das würde ich vielleicht gerne nochmal recherchieren für mich, nochmal mehr darüber herausfinden. Oder tatsächlich zu sagen, okay, alles klar, ist jetzt vielleicht nicht mein Thema, aber ich könnte mir tatsächlich genau vorstellen, welches Gefühl diese Person heraufbeschwören wollte. Und das ist tatsächlich das, als ich einmal über einen Duft erzählt habe und gesagt habe, dass der Duft mich an meinen Opa erinnert, der jetzt leider verstorben ist, hat sich dann daraufhin eine Person gemeldet und hat gesagt, er hat auch einen Duft, der ihn an seinen Opa erinnert. Und er hat mir dann gesagt, hey, danke dafür, ich habe echt wieder an den Duft denken müssen und ich trage den heute auch. Und das ist tatsächlich mein Ziel, sage ich jetzt mal, dass ich die Leute vielleicht auch ein bisschen dazu bekomme, ein bisschen anders auf ihre Flakons zu Hause zu schauen und vielleicht das Ganze nicht nur als Anlassduft zu sehen, sondern auch ein Gefühl damit zu verbinden.
Das Schöne ist ja, dass man mit diesem Storytelling alle mit auf eine Reise nimmt und trotzdem aber die Reise für jeden etwas anders ist. Mich mit der eigenen Vorstellung und das irgendwie zu verbinden mit den eigenen erlebten Dingen, ist, glaube ich, ist schon für mich hochinteressant, weil jede Situation anders wahrnimmt und andere Gefühle oder Gefühle generell anders empfindet. Und es ist schon schön, eigentlich diese Kunst zu besitzen, so fesselnd den Zuhörern oder die Zuhörerinnen auf eine Reise mitzunehmen. Das ist schon eine große Gabe, muss man sagen.
Und ich muss auch dazu sagen, dass das irgendwie, man merkt auch bei den Geschichten, ob die wirklich halt so von Herzen raus auch erzählt werden. Ich meine, kommen wir noch einmal schnell retour zu Never End Again und Mailand. Wir haben es ja eh in unserer Recap-Folge erzählt, wie Daniel von Never End Again über Delouche gesprochen hat. Und wir so in einer Reihe, ich so gedacht habe, okay, ich habe keine wasserfeste Mascara oben, du darfst jetzt hier nicht zu weinen beginnen, weil die Möglichkeit besteht, dass ich nicht mehr so schnell aufhöre. Neben mir steht Rashid, der selbst eine kleine Tochter zu Hause hat, und auf der anderen Seite von mir stand Timo, der vom Wesen her komplett anders ist und der einfach diese Übersprungshandlung hatte, dass er nicht zum Lachen anfängt. Weil jeder auch mit dieser Situation komplett anders umgeht.
Ja, ist tatsächlich so. Und das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Ich weiß ganz genau, dass man gewisse Geschichten, da habe ich auch Respekt davor, wenn die wirklich sehr persönlich sind. Es gibt ja zum Beispiel auch artisanale Marken, die haben dann Geschichten, die sind wirklich sehr persönlich. Und wenn diese Leute dann Geschichten dazu erzählen, zu ihren Düften, und ich dann auch eine Geschichte erzähle, dann versuche ich es zu vermeiden oder mache das eigentlich normalerweise nicht, dass ich dann eben diese Geschichte erzähle, weil jetzt auch diese Geschichte zum Beispiel eine sehr persönliche ist, die mit dem Markeninhaber zu tun hat. Und das ist dann schon wieder so eine Grenze, sage ich jetzt mal, die man auch beim Geschichte erzählen nicht übertreten sollte, finde ich. So, Kunst darf ja eigentlich alles, aber das ist meine persönliche Grenze, sage ich jetzt mal, die ich nicht überschreite, dass ich dann mir diese Geschichte aneigne, das wirklich eine sehr gute und eine sehr persönliche Geschichte ist. Und höchstwahrscheinlich jeder, der die hört, an niemanden geht so eine Geschichte spurlos vorbei. Das kann man nicht sagen. Egal, ob du einen Bezug dazu hast, ob du eine Tochter hast oder mal jemanden in dieser Situation hattest oder auch nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber tatsächlich an niemanden geht so eine Geschichte spurlos vorbei. Und ich denke, da würde ich definitiv eine andere Geschichte dazu erzählen, weil dieser Duft insbesondere, den kenne ich ja auch, spricht für mich etwas anderes an. Auch eine Geschichte, die dann auch persönlich ist, aber eben eine andere. Und das ist ja auch tatsächlich das, dass wenn du eine gute Geschichte hast, der Duft selber nicht immer nur eine Geschichte erzählt. Denn er kann ja, es ist ja das Tolle an Menschen. Wir haben, jeder hat eine Nase und jede Nase funktioniert anders und bei jedem wirken auch Düfte anders. Bei mir kann es sein, dass ich die eine Facette des Duftes stärker empfinde und damit auch diese Emotion. Und bei jemand anderen kann es wieder komplett andersrum sein. So, dass auch die Emotionen, die gewisse Sachen bei uns auslösen, anders sind. Aber ich denke mal, so einen gemeinsamen Nenner haben die meisten Düfte. Und dieser gemeinsame Nenner ist das, was uns tatsächlich auch verbindet. Und ich glaube, auch unbewusst ist es das, dass wenn wir einen gemeinsamen Nenner haben und unsere Nasen auf gewissen Frequenzen gleich arbeiten, wir auch deswegen diese Art von Düften oder diese Düfte dann mehr lieben, wenn ich es mal so sagen darf.
Das hast du wirklich sehr schön gesagt. Ich bin persönlich ganz bei dir. Ich habe ja damals noch lange über die ganze Situation nachgedacht, da ich selbst sehr lange im Verkauf gearbeitet habe. Ich bin ja selbst sehr lange in der Parfümerie gestanden. Mhm. Und ich muss sagen, dafür liebe ich unser Podcast-Format so sehr, weil wir dann die Möglichkeit hatten, zumindest einen Einblick in diese Geschichte zu geben. Und jeder unserer ZuhörerInnen kann aber in dem Moment entscheiden, will ich mir das jetzt wirklich anhören oder skippe ich einfach?
Ja.
Weil wir haben dann eine Content-Warnung einfach auch rausgegeben und gesagt, hey Leute, wenn ihr in diesem Bereich sensibel seid, bitte springt die nächsten 5 Minuten drüber und sonst richtet einfach Taschentücher. Und weint mal schnell mit uns eine Runde mit.
Ja, diese Geschichten können schon sehr viel bewirken. Also und für viele, die vielleicht jetzt nicht vorbereitet sind, kann es natürlich schon überfordernd sein, diese Welle an Gefühlen, die da auf einen zukommt, wenn man gutes Storytelling betreibt.
Unbedingt, unbedingt. Es ist ja so und so, du hast ja am Anfang schon gesagt, so die Nase ist ja auch etwas, was komplett so direkt mit unserem Herz verbunden ist. Und in meinem ersten Jahr in Mailand, das ist jetzt 2 Jahre her, wie ich das erste Mal in Mailand war, noch so ganz mehr oder weniger alleine, wenn wir so als Content Creator in Mailand unterwegs sind, ist man nie hundertprozentig alleine, aber mehr oder weniger so alleine. Und ich bin dann plötzlich vor einer französischen Marke namens Bien-Aimé gestanden, relativ alte Marke eigentlich auch. Ich hatte von denen schon einen Duft, den Jour Heureux, der so einer der besten Bodylotion-Düfte überhaupt ist. Und die zeigt mir so ihre restlichen Düfte und die sind halt alles sehr, sehr klassisch angehaucht und plötzlich rieche ich an einem Duft und ich schwöre dir, das hat zu 100% wie meine Omi gerochen. Ja. Und was die Lady allerdings nicht wusste in dem Moment, dass meine Omi dort vor 3 Wochen gestorben ist und mir natürlich alles sofort aufschlägt und ich dort zum Losblären anfange und die war vollkommen überfordert mit mir. Und das kann auch mit Parfum manchmal passieren. Leute, lasst es raus.
Ich glaube, der prägnanteste Duft, den es niemals in einem Parfum geben wird, und die Geschichte, die ich immer gerne erzähle, wenn die Leute mich fragen, Gefühl und Parfum, wie funktioniert das für dich, ist, ich habe natürlich einen Migrationshintergrund, ich komme aus der Türkei und die erste Wohnung, die wir damals hatten, war eine ganz, ganz kleine Wohnung mit einer ganz, ganz kleinen Küche. Und in dieser Küche stand meine Mutter, die Hausfrau war eigentlich die ganze Zeit. Und meine Mutter hatte ein Credo, es muss immer frisch gekocht werden, es muss viel Gemüse dabei sein, damit die Kinder groß und stark werden. Ich bin heute 1,90, Mission gelungen. Und wenn ich an diesen Moment zurückdenke, wenn ich immer von der Schule kam und meine Mutter wieder da stand und was gekocht hat, dann ist es tatsächlich so, dass ich für einen klitzekleinen Moment wieder 8 oder 9 Jahre alt werde. Aber diesen Geruch kriege ich nie wieder. Ich kriege diese alte Tapete nicht mehr wieder. Ich kriege diese alte schreckliche Sitzbank nicht mehr. Und auch diese Küche, die da schon drin war und ihre besten Tage hinter sich hatte, kriege ich auch nicht mehr zurück. Aber ich weiß ganz genau, ich könnte es beschreiben. Ich könnte die Gewürze beschreiben. Ich könnte die frischen Tomaten beschreiben. Und ich könnte auch tatsächlich so diesen Dampf, der da aus dem Topf aufsteigt, beschreiben. Aber das gibt es natürlich nicht in Parfümform. Das ist nur hier drin, in meinem Kopf. Und das Schöne ist, wenn ich tatsächlich mal irgendeinen Duft rieche, der diese Dinge hat, von, sage ich jetzt mal, Tomate oder sowas, lustig, dass der Jürgen vorhin Tomate angesprochen hat, eine Tomate hat und sowas, dann ist tatsächlich meine erste Assoziation mit meiner Mutter und der Küche, in der sie stand. Und deswegen auch Tomaten tatsächlich einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen.
So muss das sein. Du hast ja, also generell so, ich habe auch bemerkt, gerade so in den letzten Videos, du hast ja schon auch so ein bisschen ein Faible für Geschichte generell, oder?
Ja, ist vollkommen richtig. Mein Faible für Geschichte, der ist schon dem einen oder anderen aufgefallen und der kommt daher, dass ich früher in den naturwissenschaftlichen Fächern so katastrophal war, wie man es sich nur vorstellen kann. Frust für jeden Lehrer. Aber alles, was mit Sprachen und mit Auswendiglernen und mit, das ist damals und hier passiert, das konnte ich mir komischerweise sehr gut merken. Und mein Geschichtelehrer hat damals gemerkt, dass ich vor allem, wenn es um die Antike und Mythologien und sowas ging, dass ich da immer sehr, sehr begeistert war, immer sehr gut mitgemacht habe. Der arme Kerl war übrigens auch unser Mathematiklehrer und hat sich gefragt, was ist mit dem Jungen los? In Geschichte macht er so gut mit, aber in Mathematik ist er zu nichts zu gebrauchen. Und das war einer der Lehrer, die ein Stück mehr, also die Extrameile gegangen sind. Und der hat mir damals Bücher geschenkt. Es war einmal eins wirklich sehr gut für Kinder, die gibt's aber heute leider nicht mehr, die Mythologie der Griechen und die Mythologie der Ägypter. Und man muss sich mal vorstellen, was es mit einem Kind macht, wenn da irgendjemand kommt und einem was schenkt. Und es ist erstens schön funkelfunkel auf hochwertigem Fotopapier gedruckt und zweitens mit Illustrationen und auch Texten. Man möchte es nicht glauben, aber ich bin tatsächlich an manchen Punkten, wenn ich war jetzt in Ägypten, wenn ich da in irgendein Grab reinlaufe, dann platzt mir schon fast die Halsader, weil ich auch erzählen möchte, was ich da alles drüber weiß. Also ich bin da so tatsächlich auch erpicht darauf, mein Wissen zu teilen und meine Geschichte zu erzählen. Also ich bin ein Geschichtenerzähler durch und durch. Also der Medda ist nicht nur für Düfte, sondern ich bin ein Geschichtenerzähler zu allem, was mein Interessengebiet ist. Und Geschichte gehört auch definitiv mit dazu, weil ich finde, Geschichte ist was Wundervolles. Dinge, die für uns weit weg sind, als dass sie heute eigentlich keine Rolle mehr für uns spielen. Aber trotzdem, wir aus der einen oder anderen Sache in der Geschichte etwas lernen können, sage ich jetzt mal. Und es auch uns heute noch so prägt, wie wir als Menschen ja auch sind. Man muss sich nur mal vorstellen, der Spruch, dann sollen sie doch Kuchen essen, von angeblich Marie Antoinette. Wen kann man mir zeigen, der diesen Spruch nicht kennt? Jeder kennt den. Und tatsächlich ist es für uns heute ein Synonym geworden, für jemanden so nach dem Motto, der so ein bisschen über den Dingen schwebt. Und auch tatsächlich Marie Antoinette. Höchstwahrscheinlich kennt keiner ihr Leben, aber jeder weiß, dass sie pompös war und dass sie ein unglaubliches Leben hatte. Und ich habe letztens auch eine Geschichte erzählt über eine Dame, die aus Italien heraus in Frankreich war und dort das eine oder andere, sage ich jetzt mal, für ihr Land getan hat. Und ich finde es auch sehr schön, dass man vielleicht Leuten eine Bühne gibt, die in der Geschichte vergessen sind oder nie die Bühne bekommen haben, die sie eigentlich verdient hätten.
Also, liebe Leute, ihr hört nicht nur etwas für die Nase, sondern ihr lernt auch dabei etwas. Das kann man von unserem Podcast nicht immer behaupten, aber deswegen müsst ihr unbedingt bei Kalli reinhören.
Also es ist natürlich auch nicht mein Anspruch, dass man jedes Mal was dazu lernt, aber wenn man das tut, ist es doch eine Win-Win-Situation oder etwa nicht.
Ja, du, und es gibt ja auch so diesen Kontext des unnützen Wissens, dass man dann trotzdem irgendwie was am Rande was mitnimmt und es im richtigen Moment dann einfach wieder hervorrufen kann, beziehungsweise so wie ich dann einfach gern Klugscheißer.
Ja, aber ist wirklich tatsächlich auch ein Faible von mir, unnützes Wissen, da bin ich wirklich ein Schwamm dafür. Ich erzähle dann immer gerne, wenn ich mich bei irgendwelchen Ämtern aufrege, sage dann immer, der Pony Express und das Fax wurden im gleichen Jahr erfunden. Und den Pony Express gibt es nicht mehr, aber das Fax gibt es im Rathaus in Deutschland immer noch. Und dann müssen die Leute mal lachen und so kann man dann tatsächlich an die Situation auch ein bisschen auflockern. Dieses unnütze Wissen ist nämlich Gold wert.
Ja, aber es ist schön, dass du bei uns im Podcast bist, dass wir doch ein bisschen den Bildungsauftrag auch noch erfüllen im Jahr 2026.
Ja, unbedingt.
Dann könnt ihr diesmal auch in den Text mit reinschreiben, irgendwie Bildungsauftrag oder irgendwie
Bildungsauftrag erfüllt.
Catchphrase.
Ich werde mir das sofort für den Titel vormerken.
Ja, es ist wirklich, Natalie, es ist einmal wirklich Qualitätscontent. Das müssen wir uns rot im Kalender eintragen.
Es hat 35 Folgen gebraucht, aber gut Ding braucht weiter.
Wir sind ja noch jung. Wir sind noch jung und müssen lernen.
Deswegen sage ich auch, wenn man bei mir auf dem Account landet, nehmt euch bitte die eine oder andere Minute mehr Zeit, weil es lohnt sich definitiv und es ist mehr als nur, sage ich jetzt mal, ein Video oder ein Short, sage ich jetzt mal, was eure Aufmerksamkeitsspanne nur für einen klitzekleinen Moment mitnimmt, sondern da nimmt man tatsächlich jemand mit auf eine Reise und auch eine Reise. Kein Mensch beeilt sich beim Reisen. Wir wollen beim Reisen auch genießen und wir wollen beim Reisen auch tatsächlich etwas lernen oder sehen oder empfinden und keiner würde sich die Reisezeit verkürzen lassen. Und deswegen sage ich auch immer, das auf meinem Account ist eine Reise. Zwar nur eine kleine kurze Reise und auch tatsächlich nur eine in Gedanken, aber es ist auf jeden Fall eine Reise. Und ich würde mich freuen, wenn ich da den einen oder anderen mitnehmen kann.
Herrlich.
Vor allem, es ist ja so wichtig, auch mal im Laufe des Tages. Man ist ja eh so voll mit Dingen und man wird überall mit News und Nachrichten beschossen quasi. Ständig, wenn ich von uns aus dem Büro ausgehe, alle paar Minuten läutet irgendwie das Telefon und du musst wieder irgendeine dumme Frage beantworten. Da ist es doch mal schön, wenn man sagt so, ich höre mir jetzt für ein paar Minuten einfach nur diese Geschichte an und schalt auch so ein bisschen ab und geh so ein bisschen mit. Und ich muss ja sagen, du hast jetzt gerade so eine gute Brücke geschlagen zu einer kleinen Neuigkeit, die wir verkünden müssen. Denn, wie schon gesagt, wir lieben es doch manchmal ein bisschen klug zu scheißen. Und der liebe Jürgen hat sich ein neues Format ausgedacht, was ich einfach den Montagsquickie nennen werde. Ja,
der Montagsquickie wird großartig. Also, ich freue mich schon sehr drauf, Nathalie, dass du meine Idee jetzt einfach einmal auch akzeptierst und anerkennst. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich in unserer Beziehung. Möchtest du auch sagen, was der Montagsquickie sein wird, mein Hase?
Bitte. Ja, natürlich. Also, wir werden über einzelne Ingredients sprechen, ganz kurz, wirklich so maximal 15 bis 20 Minuten, natürlich mit einer konkreten Duftempfehlung. Ihr werdet auch etwas dabei lernen zum Thema Bildungsauftrag und noch viel, viel besser, ihr könnt bereits Montag in der Früh eure Kolleginnen damit auf die Nerven gehen, dass ihr etwas mehr wisst als sie. Oder ihr könnt einfach auch so, ihr wisst ja eh, manche Kolleginnen mag man so überhaupt nicht, die quatschen einen voll und dann kannst du sagen, weißt du, was ich letztens gehört habe? Und in dem Moment, wo sie dann still sind, kannst du abschwinden, wie so ein kleines Vögelchen.
Ja.
Davon raus.
Genau. Ja, es wird
klingt großartig.
Wir werden euren Montag besser machen.
Wir werden es zumindest versuchen. Schauen wir mal, was passiert natürlich.
Ja, und vielleicht kommt auch die eine oder andere Geschichte von der einen oder anderen Marke. Nun gut, aber weiter im Text. Es tut mir leid, Kali, es hat einfach in dem Moment nur zu gut gepasst.
Gar kein Problem. Ich freue mich tatsächlich
darauf. Den musste ich mitnehmen.
Ich habe mir in der Vorbereitung habe ich mir auch tatsächlich eure erste Folge angehört. Und habe mich dann auch zu den aktuelleren Folgen durchgearbeitet. Und muss ganz ehrlich sagen, auf jeden Fall die Soundqualität ist um einiges besser geworden. Das,
vielen Dank. Ja,
um vieles, vieles besser.
Und ich muss sagen, diesen Dank muss ich eigentlich weitergeben an den lieben Luke von Parfumwelt.
Ja.
okay. Ist er sozusagen
diesen Dank muss ich weitergeben. Genau. Der dafür gesorgt hat, dass hier bei uns überhaupt alles rundläuft.
Fantastisch. Dann gebe ich das Lob natürlich auch an dieser Stelle direkt weiter an den guten Luke.
Ja, wir geben uns wirklich Mühe und man muss sagen, KI ist nicht für alles gut, aber für die Tonqualität tut es wirklich sehr viel.
Ja, das stimmt.
Und auf so einfache Art und Weise.
Das würde ich jetzt nicht behaupten, weil ich kämpfe jede Woche mit diesem blöden Tool da, aber am Ende zahlt sich aus.
Aber so, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte irgendwas sagen. Es kann auch nichts Gescheites gewesen. Jetzt weiß ich wieder, wenn ich zu gescheit komme. Wenn du unsere allererste Folge gehört hast, dann bin ich ja richtig froh, dass du trotzdem zu uns in den Podcast gekommen bist.
Natürlich, es ist mir eine Freude. Ein inneres Blumenkriegen.
Aber gehen wir mal zu den Hard Facts über. Lieber Kalli, du wirst ja auch eine Parfumsammlung haben. Es wird ja nicht nur bei diesen zwei Düften geblieben sein, oder? Wie viele Düfte befinden sich mittlerweile in deiner Sammlung?
Also aktuell befinden sich bei mir in der Sammlung ca. 50 Düfte. Es ist schon der eine oder andere mehr geworden. Wobei ich dazu sagen muss, dass meine Duftsammlung kuratiert ist. Kuratiert insofern, die Nische ist natürlich nicht das, was man so von den Standarddüften kennt, sondern das ein oder andere Duftverlauf und, wie soll ich sagen, Intensität ist natürlich bei Nischendüften, auch wenn manche Leute behaupten, die würden gar nicht halten, keine Sillage, keine Haltbarkeit etc., sind schon wirklich brachial. Und meine bessere Hälfte, an dieser Stelle trifft bessere Hälfte das wirklich so, kann nicht alles ertragen. Und so hat sie bei jedem Duft ein Mitspracherecht. Und erst wenn es sie sozusagen absegnet, dann landet dieser Duft in meiner Sammlung. Sonst wäre meine Sammlung höchstwahrscheinlich dreimal so
groß. Also wenn es die Qualitätskontrolle bestanden hat, darfst du den Duft dann haben.
Ist richtig. Tatsächlich ist es eine Qualitätskontrolle.
Also ich habe gerade beschlossen, dass ich diese Folge nicht meinen Göttergatten zeigen werde, weil sonst muckt der Gach noch auf und meint, er darf jetzt auch zukünftig mitentscheiden.
Bei euch sind natürlich die Rollen vertauscht, aber bei uns gilt halt tatsächlich immer noch Happy Wife, Happy Life. Und man muss sich ja auch mal vor Augen führen, dass man als Mann das Problem hat, zumindest, weil, ja... Also, welche Frau möchte in diese Situation kommen? Das mir nämlich passiert, als ich in meiner Nischensammlung am Anfang war, habe ich einmal in einer Parfümerie einen Duft, eine Probe bekommen und wollte meine Frau überraschen und habe diesen Duft aufgetragen, lief zur Tür rein und dachte mir, ich rieche heute verdammt gut. Und bin dann hin, habe sie dann begrüßt und sie sagte zu mir, wonach riechst du? Und ich sagte, gefällt's dir? Und habe dieses schelmische Grinsen auf dem Gesicht gehabt und sie hat gesagt, du riechst wie mein Vater, geh dich sofort abduschen. Und das ist tatsächlich etwas, ich kannte die kleine, aber feine Sammlung meines Schwiegervaters damals nicht. Jetzt habe ich sie mir im Nachhinein nochmal angesehen und vermeide tatsächlich die Düfte, die er trägt.
Das verstehe ich aber voll.
Herrlich.
Das ist genauso wie mit dem Duft des Ex-Freundes. Man möchte auf keinen Fall, dass der aktuelle Mann oder wie auch immer, also in meinem Fall der aktuelle Mann oder überhaupt der Göttergatte oder Freund, Liebhaber, was auch immer, man möchte es tunlichst vermeiden, dass der noch
Deswegen habe ich auch gewartet, bis wir geheiratet haben, bevor ich angefangen habe, meiner Frau Düfte zu schenken. Und diese natürlich auch nur mit ihrem Einverständnis. Meine Frau hätte überhaupt keine Sammlung, hätte ich nicht mein Zutun, sage ich jetzt mal, dazu gegeben, weil sie hat wirklich schreckliche Düfte gehabt. Also die waren so unglaublich synthetisch, die haben immer Kopfschmerzen bereit. Und man ist ja dann im Auto unterwegs, wenn man irgendwie zu Freunden fährt und dann teilweise eine ganze Stunde lang dieses brachiale Synthetikgeballere. Und ich bin tatsächlich so ein Typ, ich bekomme schnell Kopfschmerzen von Düften. Deshalb ist es auch immer so eine Ambivalenz zwischen, sie dürfen nicht so stark sein, aber ich möchte meinen eigenen Duft ja auch irgendwo riechen. Ich mache tatsächlich meine Parfums für mich. Also ich weiß nicht, ob alle meine Parfums meinem Gegenüber gefallen oder auch nicht gefallen. Und ich bin auch in einem Alter angekommen, ich glaube, das kann ich so sagen, da kann ich auch sagen, I couldn't care less. Mm. Es ist mein Duft, ich möchte gut riechen, solange es natürlich keine Geruchsbelästigung ist. Ne? Es gibt ja auch den einen oder anderen Kaliber, wo man sich denkt, kann man so auf die Straße? Das tue ich natürlich nicht. Es sind alles allgemein verträgliche Düfte, muss man so zu sagen. Und deswegen habe ich ihr den einen oder anderen Duft gegeben. Und ich habe das natürlich ganz klug gemacht. Wir sind irgendwo hingegangen und ich habe gesagt, guck mal hier, habe ihr den Duftstreifen in die Nase gehalten. Und sie hat dann gesagt, oh, der ist aber fein. Und dann habe ich ihn ihr bestellt oder gekauft. Weil, meine Gattin hat andere Prioritäten. Sie sagt, wir könnten doch davon einen Urlaub machen. Und ich sage, aber Schatz, das ist doch ein Urlaub. Riech doch mal die Kokosnuss.
Also, liebe Männer da draußen, ich hoffe, ihr habt jetzt wirklich gut mitgeschrieben. Auch ihr könnt hier jede Menge lernen heute.
Aber es ist so lustig, weil... Das ist eigentlich das Gegenteil von der Natalie. Die geht ja oft einmal mit seiner Geruchsbelästigung vor die Haustür. Und das muss man auch, ich hätte bald gesagt, die Eier haben, sage ich jetzt natürlich nicht, aber man muss Frau genug sein, um sich das zu trauen, also dementsprechend.
Also, meine Göttergattin, um die Worte von der Natalie zu nehmen, hat auch den ein oder anderen Duft. Sie ist jetzt von der Statur nicht ganz 1,90, aber man riecht sie, bevor man sie sieht. Und ich natürlich freue mich jedes Mal, wenn ich sie rieche oder wenn ich sie sehe, weil ich habe ja auch mein Zutun gehabt bei diesen Düften. Aber ich glaube, der eine oder andere wird sich bestimmt denken, Jesus Maria, ist da etwa die Parfümerie ums Eck in die Luft geflogen und hier kommt eine Wolke auf uns zu. Aber ja, tatsächlich. Ich meine, wenn es ein guter Duft ist, jeder liebt ja gute Düfte.
Ja.
Und wenn es ein guter Duft ist, dann freuen sich die Leute ja auch. Weil was ist die Alternative dazu, wenn man, sage ich jetzt mal, in meinem Fall, das habe ich ja lange genug mitgemacht, in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Und die Alternative zu diesen Düften ist dann leider Gottes der eigene Körpergeruch, der dann im Sommer doch manchmal streng ist. Wo man sich dann auch denkt, ich wünschte, diese Person hätte ein Faible für Nischendüfte.
Oh ja, also hier können wir sofort einen Aufruf starten. Meine Lieben, bitte habt keine Angst vor Duschgel und Deo.
Vollkommen richtig, das kann ich nur so unterschreiben.
Aufruf Ende. Oh Gott, oh Gott. Außer ihr habt euch natürlich für den Tag für Sécrétion Magnifique entschieden, dann, ja.
Oh mein Gott, also ich möchte kurz anmerken, ich trage diesen Duft nicht in der Öffentlichkeit.
Das macht das Ganze noch schlimmer.
Wenn wir schon über Sécrétion Magnifique reden, ich hatte das Vergnügen, den Markeninhaber kennenzulernen. Mhm. Übrigens, das ist für mich ein Geschichtenerzähler par excellence. Dieser Mann hat Geschichten erzählt und woher er auch seine Inspiration nimmt, das war wirklich ein Quell der Freude für mich tatsächlich, anders kann ich es nicht sagen. Und auch Sécrétion Magnifique hat so eine interessante Geschichte und ich glaube tatsächlich, ich kannte jemanden oder ich kenne jemanden, der diesen Duft auch in der Öffentlichkeit trägt und er erzählt den Leuten nicht, dass Sécrétion Magnifique ist. Und die Leute tatsächlich sagen, okay, es ist kein Duft, der mich, sage ich jetzt mal, stört. Und vielleicht ist nicht jedermanns Cup, aber es ist auch nichts, was stört. Deshalb glaube ich, es ist auch viel unsere, wie soll ich sagen, Vorahnung oder was erwarten wir, was da auf uns zukommt. Weil wenn ich jetzt zu jemandem sagen würde, oh mein Gott, um bei einem Ingredient zu bleiben, was jeder kennt, da kommt ein Udbrecher. Da denken die Leute ja meistens an dieses fermentierte, sehr stallige und auch sehr fordernde Ud. Aber wenn man tatsächlich den Udduft nicht auf dem Teststreifen direkt unter der Nase hat, sondern der so im Raum ist, sage ich jetzt mal, ist das Ganze tatsächlich sehr, sehr angenehm, sage ich jetzt mal, und trägt auch ein bisschen zu einem positiven Geruchserlebnis bei. Aber muss natürlich auch jedermanns Geschmack treffen. Und das ist mal das, ich finde auch, dass die Leute manchmal eine ganz falsche Erwartungshaltung haben. Mein alter Chef sagt immer, das Erwartungsmanagement der Leute sollte sich dem Produkt anpassen.
Ja.
Das finde ich einen klugen
Aber Satz. Natalie, das können wir ja mal als Challenge machen, dass wir beide mit Sécrétion Magnifique einfach einmal so einen Tag verbringen.
Du, ich glaube, ich kenne nämlich auch eine Person, die den als Daily-Duft trägt.
Oh. Mhm.
Und den wirklich heiß und innig liebt. Ich persönlich finde ihn ja eigentlich auch sehr gut tragbar. Ich möchte ihn nur nicht da meiner Umwelt unbedingt zumuten. Beziehungsweise wird auf meiner Haut relativ metallisch. Und da ist es immer so die Frage, ob ich das den ganzen Tag so mag, weil er haltet ja extrem gut. Aber sonst bin ich ja voll bei dir. Manchmal ist es besser, wenn man, okay, so... Jemand, der nicht so so nerdig drauf ist wie wir, macht das wahrscheinlich eh nicht, aber manchmal ist es wirklich besser, wenn man sich keine Parfumo-Rezensionen durchliest, weil dann wird halt viel vorweggenommen. Einer meiner Signature-Düfte ist ja von Nasomato Sadonaso.
Dass du immer wieder sagst, ich verstehe es nicht, echt. Na.
Aber ich hoffe mit der limitierten Kappe.
Nein.
Ach, verdammt.
Nein, weil der war damals nicht lagernd und ich wollte ihn sofort.
Kann ich voll und ganz verstehen.
Ich war ungeduldig.
Vielleicht solltest du jetzt einen Aufruf starten für jemanden, der die limitierte Kappe leer gemacht hat und den Deckel loswerden will. Ich meine, stilecht ist stilecht, oder?
Das finde ich gut. Also, ihr habt es gerade gehört, wenn jemand Sadonaso leer gemacht hat und der hat einen limitierten Flakon und möchte mir nicht um jede Menge Geld diesen verkaufen, sondern wir sind wirklich lieb und neutral und machen das zu einem vernünftigen Preis, ich nehme ihn sofort.
Ich kann es kaum erwarten.
Und wer jetzt nicht weiß, wenn ihr jetzt nicht weiß, von was wir reden, bemüht euren Parfumor-Account.
Genau.
Und schaut einmal nach.
Ein großes Lob an den Designer, der das gemacht hat und an die Designabteilung, die das abgesegnet hat. Wirklich wunderschön. Ich kann immer nur sagen,
also,
Mut.
Also ich glaube ja, Alessandro heißt er, glaube ich, mit Vornamen,
ja.
Gutierrez.
Ja.
Ich würde fast glauben, dass er das selber in Auftrag gegeben hat. Ich glaube, so der gönnt sich am Wochenende das eine oder andere und in diesen Momenten hat er solche Einflüsse.
Aber das ist ja das
und
Schöne.
Und setzt die dann sofort um.
Aber das ist ja schön tatsächlich. Ich habe gelernt, dass es in der Nischenparfümerie selber auch die interessantesten Charaktere gibt. Von dem unglaublich bunten Paradiesvogel bis zu demjenigen, der halt wirklich mit Anzug und Krawatte kommt. Und du weißt nicht, welche Geschichte sich hinter den Personen verbirgt. Der Paradiesvogel kann knallharter Businessman sein und der Mann in dem Anzug und der Krawatte kann tatsächlich dieser Paradiesvogel sein. Und ich denke, das spiegelt auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, die Parfums wieder, die sie rausgeben. Ich habe ja auch tatsächlich einen Lieblingsduft und der wird es auch immer für mich bleiben. Den habe ich auch schon vorgestellt auf meinem Account und das ist der Nostos von Etat Libre d'Orange. Und dieser Duft war quasi der erste Duft in der Nischenwelt, den ich mir gekauft habe, wo meine Frau, ohne dass sie wusste, was drin ist, wir haben uns dann auch nicht mit Duftpyramiden etc. beschäftigt, wobei die heute für mich auch wenig eine Rolle spielen, weil je nachdem, wie die Dosis ist, kann das Ganze anders riechen. Den habe ich damals gekauft und im Nachhinein habe ich gesehen, welche Geschichte da dahinter ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Nostos ist ja quasi die Sehnsucht nach einem Ort oder nach einer Zeit, die es eben nicht mehr gibt. Und sowas haben wir, glaube ich, alle. Jeder, der mal vielleicht irgendwie seine Heimatstadt verlassen hat, nachdem er erwachsen geworden ist und weggezogen ist, oder jeder, der so wie ich einen Migrationshintergrund hat oder sowas, wenn man tatsächlich nach Jahren zurückkehrt an diesen Ort, dann ist das gar nicht mehr so. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, wie ich mit meinem Onkel an diesem einen Fastfood-Stand war, damals in Istanbul, und wie ich mich gefreut habe wie ein Schneekönig, als wir dort waren mit meinem Onkel. Das war eine unglaublich tolle Erinnerung. Ich bin mit meiner Frau damals wieder dorthin gegangen und es hat tatsächlich sehr langweilig geschmeckt. Der Besitzer war der gleiche, das Brot und all die Zutaten etc. war alles das gleiche. Es hat sich nichts geändert, nur mein Onkel war nicht mehr da.
Mhm.
Und das ist tatsächlich etwas, wo meine Erinnerung eben auch mit diesem Duft so stark verbunden ist, dass der auch immer meine Nummer 1 bleiben wird.
Das erinnert mich auch so, ich glaube, das ist auch so ein Ding, Vivian und ich haben, bevor wir dieses Jahr nach Mailand gegangen sind, haben so ein bisschen drüber gesprochen, weil sie gemeint hat, also Jürgen und ich waren ja voll hyped und sie meinte, ja, es ist so schön, dass wir so hyped sind, weil sie hat irgendwie so das Gefühl, jeder andere, mit dem sie spricht, ist so, ja, weiß nicht, irgendwie habe ich keinen Bock dazu, aber irgendwie fahren wir trotzdem alle.
Mhm.
Und ich glaube, gerade so die Messe in Mailand, das ist nicht nur so, okay, ja, dieses, natürlich zum einen auch dieses Sehen und Gesehen werden, machen wir uns nichts vor, aber es machen halt auch viel die Community und die Menschen aus, dass wir sagen, okay, wir gehen dahin, wir nehmen Freizeit dafür her.
Ja.
Stehen morgens auf, essen den ganzen Tag nichts, gehen spät am Abend erst essen, um spät ins Bett zu gehen. In unserer Freizeit, wo wir eigentlich entspannen sollten.
Ja.
Und trotzdem freuen wir uns jedes Jahr wieder darauf, einfach die ganzen Menschen zu sehen, sind traurig, wenn manche sagen, okay, sie können einfach nicht kommen, weil dann auch irgendwas in dem Moment fehlt und es muss dieses Ganze rundherum sein, weil sonst wäre es einfach, ja, halt nur eine Performance, unter Anführungszeichen.
Also, ich hatte das Vergnügen bis jetzt noch nicht. Aber ich habe mir tatsächlich
du musst hin.
Ja, ganz fest vorgenommen, tatsächlich im Jahr 2027 auch dabei zu sein. Und ich stelle mir das Ganze, also Erwartungshaltung, ne, wir sind da schon wieder bei Erwartungshaltung, ich stelle mir das Ganze ein bisschen anders vor. Und ich glaube, wenn man da einfach hingeht, ohne sich, Recherche ist natürlich so eine Sache, welche Marke kommt, mit welchen möchte ich vielleicht reden, wo mache ich einen Termin, ich weiß es ja nicht. Aber ich glaube, ich würde da einfach hingehen und das Ganze für mich einfach als Erlebnis nehmen. Und ich glaube, wir sollten viel öfter wieder einfach nur erleben, einfach nur hingehen und uns vielleicht auch die eine Marke ansehen, die wir vielleicht gar nicht kennen, wo wir den Parfümeur nicht kennen, wo wir die Marke und, sage ich jetzt mal, das Storytelling dahinter nicht kennenlernen, weil dieses Erlebnis hatte ich letztens. Eine Marke, die mir komplett unbekannt war, Venezia 1928, war ich quasi auf einem Event, wo dann auch der Markeninhaber da war und ich habe dort die Düfte gerochen. Und das Besondere an diesen Düften ist, dass sie alle Bezug zu Venedig haben. Und der Markeninhaber selbst kommt auch aus Venedig. Und man kann sagen, was man will. Venedig, Gott weiß, heutzutage würde man die Stadt so nicht mehr bauen. Die ganze Stadt ist wirklich obsolet. Aber mit welcher Begeisterung, mit welcher Liebe er zu jedem einzelnen Duft eine Geschichte erzählt hat, hat diese Düfte tatsächlich auf ein ganz, ganz anderes Level gehoben. So, man kann ja sagen, okay, alles klar, Parfümeur etc. pp., vielleicht kann ich mich mit dem Parfümeur gar nicht identifizieren, weil der immer diese eine Base nimmt oder diese eine Störnote mit drin hat oder sonst was. Aber wenn man mit so viel Liebe, sage ich jetzt mal, davon erzählt, dann kann ich auch einfach nur hingehen und sagen, okay, ich verbuche das für mich als eine gute Zeit und ein gutes Gespräch. Und das ist tatsächlich manchmal einfach so viel mehr wert, als jetzt den neuen, unglaublich tollen Hype mitgenommen zu haben oder was davon gehört zu haben oder auch dort gewesen zu sein.
Ja, ich
kann ich nichts mehr dem hinzufügen. Es ist, wie du sagst.
Ich finde es eh spannend. Ich finde auch, dass du etwas, was angesprochen hast, glaube ich, was man viel öfter machen müsste, nämlich einmal ohne Erwartungen Neues ausprobieren. Und das ist glaube ich, etwas, was in der Gesellschaft etwas vernachlässigt wird, sagen wir es vielleicht einmal so.
Ich meine, man sagt ja immer, Alter ist nur eine Zahl und ich glaube, wenn wir nicht nur unser Alter runter reduzieren wollen, weil wir Angst davor haben, älter zu werden, sondern wenn wir diese kindliche Unschuld mitnehmen und auch tatsächlich auf die Welt einfach mal mit den Augen eines Kindes zu schauen. Ja. Ich habe 2 Neffen und 2 Nichten, die sind beide jetzt gerade frisch in den Kindergarten gekommen. Wenn ich denen irgendetwas zeige, dann sind die immer so begeistert. Ich war letztens mit denen im Zoo und sie haben das allererste Mal Papageien in echt gesehen. Und die haben gesagt, oh, ist unglaublich. Und die wollten, dass ich sie mit diesen Papageien fotografiere. Und ganz ehrlich, wer von uns hat noch nicht einen Papageien gesehen? Mhm. Höchstwahrscheinlich so gut wie alle. Aber diese Kinder noch nicht. Und auch als ich dann hingegangen bin und dann später ein Eis geholt habe und die auf dem Eis dann irgendwie so eine Blume draus gemacht haben. Oh, ist unglaublich. Und diese kindliche Unschuld, diese Begeisterung, die diese Kinder haben, ich glaube, die würde uns als Erwachsener wirklich sehr gut tun. Und deswegen, glaube ich, sind die Geschichten, die ich erzähle, auch nicht nur immer für den Erwachsenen in uns, sondern auch für das Kind in uns. Weil ich habe ja damals im Intro-Video von mir auch gesagt, erinnert ihr euch noch damals, als euer Großvater, Eltern oder irgendjemand anders euch eine Geschichte erzählt hat, bevor ihr zu Bett gegangen seid? Ich habe es geliebt. Wenn mein Opa mir eine Geschichte erzählt hat, mein Opa hat auf dem Bau gearbeitet und Gott weiß, er war immer müde, aber er hat sich die Zeit genommen und er hat mir eine Geschichte erzählt. Meistens irgendwelche Geschichten, die dann auch irgendeinen Lerneffekt oder eine Moral hatten. Aber diese Geschichten vergesse ich auch nicht. Und diese Geschichten, die werde ich auch weitererzählen. Und das ist auch das Tolle, das Medium Geschichte. Bevor wir angefangen haben, alles niederzuschreiben, bevor wir alles angefangen haben, in Video und Film zu packen, haben wir uns Geschichten erzählt. Ich weiß noch, wie man tatsächlich das als Unterhaltungsmedium genommen hat. Weil damals, als ich noch im Dorf gewohnt habe, in der Türkei, gab es tatsächlich Leute, die dann abends da gesessen haben. Ganz klassisch, mit den Sonnenblumenkernen, wie man sich das vorstellt. Das Klischee haben wir erfüllt. Und dann haben sich die Leute Geschichten erzählt. Gruselgeschichten. Irgendwelche Geschichten von Dingen, die passiert sind. Und ob die jetzt wahr sind oder nicht, ist eine Sache. Aber ich kann mich noch ganz genau an die ein oder andere Gruselgeschichte erinnern, die mich dann nächtelang wachgehalten hat. Und diese Erinnerung werde ich auch mein ganzes Leben lang mittragen. Und auch dieses Gefühl, das man hatte. Und ich finde, das Gefühl ist etwas Wunderschönes, weil man kann so lange davon zehren. Weil jeder kennt es, um vielleicht auch mal ein Medium zu nehmen, wenn man in einen guten Kinofilm geht und dieser Kinofilm berührt einen im Herzen oder macht einen ein bisschen nachdenklich, dann steht man tatsächlich dort auf und denkt sich so, wow.
hatte ich, jetzt schweifen wir wahrscheinlich zum 100. Mal ab, aber wurscht, ist mir egal, hatte ich erst gerade eben auch vor kurzem, da habe ich wahrscheinlich als einer der allerletzten Personen auf dieser Welt, wie man mir kommuniziert hat, der Astronaut angeschaut mit Ryan Gosling. Habe ich das richtig im Kopf? Der eben in den Weltraum geschossen wurde, dort aufwacht, die Mitreisenden waren nicht mehr und er trifft halt irgendwann auf ein Alien.
Okay.
Und sie merken so, sie sind so in derselben Situationslage, dass ihr Planet quasi mehr oder weniger am Sterben ist. Okay. Und das war so eine unglaublich positive, schöne, ich weiß, es hört sich jetzt im ersten Moment nicht so an, aber es war so eine unglaublich positive, schöne Geschichte mit so einer schönen Story, nicht intrigant, nicht sterben, im Grunde der Dinge sterben keine Menschen, es wird nicht gekämpft, sondern so, okay, wir haben irgendwie dasselbe Problem und jetzt schauen wir, wie wir das gemeinsam lösen. Mhm. Und Leute, ich kann euch alle nur diesen Film empfehlen. Ich habe natürlich zwischendurch geweint ohne Ende. Mhm. Und es war aber wirklich so richtig, ein richtig schöner Film.
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich kann dich beruhigen, du bist nicht die letzte Person auf dem Planeten.
Ich auch nicht.
Guck mal. Jetzt können wir bald einen Filmabend machen, ne? Ja.
Wirklich. Nein, bitte schau dir das an. Das war wirklich so total unterhaltsam und wirklich schön.
Ich finde es so gut, auch wenn wir jetzt gerade schon sowieso am Abschweifen sind, dann kann ich es vielleicht erzählen. Die Geschichte von Walt Disney und den Walt Disney-Filmen hat auch tatsächlich so einen Aufhänger, dass Walt Disney gesagt hat, er hat sein gesamtes Geld damals in Schneewittchen gesteckt. Ich glaube, Schneewittchen kann man nicht mal spoilern, wer nicht gesehen hat, tut mir leid, ihr hattet jahrzehntelang Zeit. Aber oh ja. In dem Moment, wo er Schneewittchen sich an diesem Apfel vergiftet und dann von den Zwergen in diesem Glassarg, sage ich jetzt mal, aufgebahrt wird, dass dann bei der ersten Vorstellung die Leute angefangen haben zu weinen. Walt Disney natürlich der alte Geschäftsmann, der hat sich unglaublich gefreut. Aber die Leute, die an dem Film mitgewirkt haben, haben gesagt, dass sie diese Reaktion niemals erwartet hätten. Dass tatsächlich eine fiktive Geschichte quasi, die auf die Leinwand gebracht wird, bei Leuten solche Emotionen auslöst. Ich meine, jeder, der den einen oder anderen traurigen Film im Kino gesehen hat und dann da sitzt und das ganze Kino um einen herum plärrt,
Denken wir nur an Bambis Mama.
Oh ja, genau.
Bitte, denken wir an Bambis Mama und das ist komplett
König der Löwen, Entschuldigung.
Ja, das ist etwas, diese Magie von Walt Disney, sage ich jetzt mal. Und das ist etwas, was ich mir tatsächlich von meinen Geschichten wünsche. Nicht, dass die Leute jedes Mal anfangen zu weinen, wenn sie mal die Geschichten sehen. Das ist glaube ich, ein schlechter Schnitt. Wenn die Leute hier so, die sagen dann so, ich gucke mir das nicht mehr an, ich habe keine Tränenflüssigkeit mehr, das wäre schlecht. Aber wenn die Leute tatsächlich vielleicht auch mal schmunzeln können, wenn sie lachen können, wenn sie nachdenklich werden und wenn sie vielleicht auch, wenn ich mal eine traurige Geschichte erzähle, sie dann auch tatsächlich sich denken, okay, alles klar, hey, das hat mich vielleicht auch berührt. Ich denke mal, wenn man solche Geschichten erzählen kann, dann sind es auch wirklich gute Geschichten. Weil was macht eine gute Geschichte aus? Das ist ja für jeden etwas anderes. Aber für mich ist es tatsächlich, wenn die Geschichte, wenn das gesprochene Wort, wenn das gezeigte Bild etwas in uns auslösen.
Da haben wir gleich wieder einen schönen Übergang zu einer nächsten Frage. Gibt es einen Duft, der deine Geschichte widerspiegelt?
Der meine Geschichte widerspiegelt?
Mhm.
Tatsächlich, ja, ich hab das Video dazu zufälligerweise heute hochgeladen.
Leute, ich werde euch das direkt auch unten verlinken.
Ja, und ich kann so viel sagen, ich glaube, ich kann den Namen des Duftes verraten. Und zwar ist es Wulong Cha von Nishane. Ein Dufthaus aus Istanbul, für jeden, der es nicht weiß. Und ein Duft, wo man vielleicht gar nichts sagen würde. Wie kann der die Geschichte von jemandem erzählen? Aber das Thema des Duftes ist ja eigentlich Tee. Und Tee, abgesehen davon, dass es die Engländer dazu gebracht hat, um die ganze Welt zu segeln, ist ein Getränk, was so stark mit meiner ursprünglichen Heimat verbunden ist, wie eigentlich kein anderes. Und wenn wir, das sage ich jetzt mal, nicht in Deutschland wären, sondern irgendwo anders, wäre trotzdem immer wieder die gleiche Frage, wenn mich jemand besucht, möchtest du einen Tee trinken? Und wir fragen da auch nicht, welchen Tee, sondern es gibt nur diesen einen Tee. Es gibt einen schwarzen Tee, dazu ordentlich Zucker dazu und irgendwas Süßes, weil Man kann ja nicht einfach so den Tee anrichten. Und ich finde, Tee erzählt die Geschichte von mir so schön wie nichts anderes. Tee ist eine Sache, die es geschafft hat, aus Asien in die Türkei zu kommen oder auch nach Europa und aus der Türkei mit uns mit nach Deutschland. Ich kann mich noch erinnern, wie verängstigt ich war, als ich damals am Flughafen gelandet bin und dieser riesengroße Mann auf mich zukam und mich hochgehoben hat. Ich habe angefangen zu schreien. Meine Mutter kam angerannt und merkte, warte mal, das ist dein Vater. Es ist alles okay. Ich kannte diesen Mann natürlich noch nicht, weil ich ihn davor noch nie gesehen hatte. Und dann kamen wir aber nach Hause und das Erste, was mein Vater gemacht hat, ist, er hat meiner Mutter ein Glas Tee eingeschenkt. Und wir durften da auch da sitzen und haben diesen stark verdünnten Tee dann mitgetrunken und hatten dazu einen Keks bekommen. Das allererste, woran ich mich erinnern kann, ist Tee. Und auch jetzt, auch alle positiven Erinnerungen, die ich habe, alle Hochzeiten, alle Feiern, alle Grillabende und auch die traurigen Dinge, auch alle Beerdigungen, endeten immer damit, dass man bei einem Tee beisammen saß. Und Tee ist Gastfreundschaft, Tee ist Nächstenliebe. Tee ist tatsächlich unsere Identität, die wir in die ganze Welt mitgetragen haben.
Also in dieser Geschichte ist gerade so viel drinnen,
ja,
wo man 100 weitere Fragen stellen werde, weil ich jetzt nicht das schöne europäische DSGVO um die Ohren geschmissen bekommen möchte. Werde ich jetzt nicht nachfragen. Aber vielen Dank für diesen Einblick. Es war nämlich wirklich so viel Persönliches gerade in dieser Geschichte drinnen. Da kann sich jetzt jeder mal so selbst seine Gedanken auch dazu machen. Und Jürgen, willst du die Frage stellen? Oder ich komme vor allem, ich schwadroniere heute
so. Ja, das machst du immer.
Danke.
Ich bin komplett gefesselt, wirklich. Weil es ist wirklich, es wird mir jetzt immer mehr bewusst eigentlich, was ein Duft alles auslösen kann. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, Nathalie, was ja ursprünglich einmal unsere Idee oder mein Zugang zumindest zu dem Podcast-Thema war, dass man nämlich auch Düfte beschreibt, die mit besonderen Erinnerungen verbunden sind. Das ist schon wirklich ein Thema, das ja Ausmaße annehmen kann, das, glaube ich, einem nicht so bewusst ist, was wirklich ein Duft in einer Person auslöst. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ich glaube, wir nehmen vieles als selbstverständlich wahr, was um uns herum ist. Und natürlich durch unsere Schnelllebigkeit, auch dadurch, dass wir immer mehr zusammenwachsen, haben wir manchmal gar nicht die Zeit dazu. Das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die ich von meiner Frau jetzt wieder gelernt habe. Wir sind natürlich auch in der Leistungsgesellschaft, aber meine Frau macht es zum Beispiel unglaublich gerne, dass sie bei Straßenmusikanten stehen bleibt. Und sie es nicht nur beim Vorbeigehen anhört, sondern sie steht dann da und hört dann zu. Und sie liebt klassische Musik und meistens spielen die auch klassische Stücke. Und dann sagt sie, ich liebe zum Beispiel Vivaldi. Und ich kenne das Stück gar nicht. Aber in der Art und Weise, wie es da gerade, sage ich jetzt mal, gespielt wird, es ist dann auch jedes Mal ein neues Erlebnis, weil natürlich auch jeder Straßenmusikant quasi seine eigene Handschrift hat. Und sie auch tatsächlich, oder ich habe das auch von ihr gelernt, dass man nicht alles sofort ablichten muss.
Ja.
Dass man zumindest erstmal dastehen kann, das erstmal auf sich wirken lassen kann, einen Sonnenuntergang einfach nur auch still genießen kann und nicht alles kommentieren muss, es nicht immer irgendwas an Gedudel im Hintergrund laufen muss, diese Ruhe tatsächlich auch zu bekommen. Und auch viele Dinge bewusster wahrzunehmen. Und ich glaube, wir sind dann alle auch sehr viel glücklicher und ausgeglichener, wenn wir uns mehr Zeit für die Dinge nehmen.
Gibt es auch ein Parfum, wo es dir passiert ist, dass es dich so überhaupt nicht zu einer Geschichte inspiriert hat?
Was mich gar nicht zu einer Geschichte... Nein, tatsächlich nicht. Also Ich habe tatsächlich mal mit einer Person vom Fach, ne, um es mal so zu sagen, gesprochen und habe dann, ich frage dann auch immer, ne, ich bin da so ein Typ, der dann fragt, hey, was ist die Geschichte dahinter? Und das ist dann eine Person gewesen, die dann gesagt hat, es gibt keine. Und ich habe mich total gewundert und habe gesagt, wie, es gibt keine dazu? Also ich könnte hier gleich 10 dazu erzählen. Und dann hat mir die Person gesagt, nein, also das Unternehmen hat zu diesem Duft, zu den anderen ja, aber zu diesem Duft keine. Und dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, wonach riecht das für mich? Okay, alles klar, das riecht nach einem wunderschönen Blumenbouquet. Und ich dachte, so eine wunderschöne Vanille ist da mit drin. Und da habe ich noch gerochen und habe mir gedacht, Moment mal, ist das Praline? Das klingt ja ein bisschen so für mich, als wäre das Valentinstag. Und dann habe ich ihr erzählt, weißt du, was das für mich ist? Ich habe sie gesagt, das ist für mich Liebe. Weil der Begriff oder der Name des Duftes war auch tatsächlich ein Synonym für Liebe. Und ich habe gesagt, das ist tatsächlich für mich Liebe, aber diese unschuldige Liebe. Diese Liebe, die man ein bisschen verklärt hat, so wie in Sturm und Drang, wenn man quasi alles für die Person tun würde. Und ich habe gesagt, hier ist nicht nur eine Blume, hier sind sehr viele Blumen. Das bedeutet, diese Person, die man liebt, der möchte man alle Blumen der Welt geben. Und auch diese Süße. Wenn man diese Person liebt, dann ist für einen selbst eigentlich alles süß, was diese Person macht. Ist alles schön, ist alles toll. Und dann noch diese Pralinen, die provisorischen Pralinen, die man immer mit dazu verschenkt, wenn man Blumen schenkt. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein Valentinstagsgefühl. Und ich glaube, das ist die perfekte Beschreibung dafür. Das ist das Gefühl, wie wenn man das erste Mal verliebt ist. Und die Person hat sich die Geschichte gemerkt und hat sie beim nächsten Mal, als sie den Duft vorgestellt hat, der Kundschaft erzählt. Und hat mir als Feedback gegeben, als wir uns wieder getroffen haben, hey, die Geschichte kam unglaublich toll an. Und das war für mich quasi so ein Ritterschlag, dass ich eine Geschichte erzählt habe, quasi sie mir aus den Fingern gesaugt habe, wie man so schön sagt, und sie auch tatsächlich das Gefühl getroffen hat, was auch diese Person hatte. Natürlich sind meine Gefühle und meine Empfindungen anders. Bei dir kann es anders sein, bei jemand anderem kann es auch komplett anders sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass alles, wenn man wirklich mit dieser Ruhe rangeht und einfach mal das einatmet, dann macht Hirn und Herz den Rest.
Also hier jetzt auch mal gleich ein Aufruf an meine Parfümeriebranchenkolleginnen da draußen, weil ich fühle mit euch, wie hart einfach auch der berufliche Alltag manchmal sein kann. Vor allem, wenn es so viel Kundenkontakt gibt, wie ihr da draußen habt. Aber ich lade auch euch hierzu ein, nehmt euch irgendeinen x-beliebigen Duft her oder vielleicht einen Duft her, den ihr vielleicht persönlich gar nicht so mögt oder wo ihr denkt, boah, vielleicht auch so dieser klassische, ihr wisst schon, dieser letzte Reihe Flakon, den man so zweimal im Jahr ein bisschen überstellt, um ihn zu entstauben. Nehmt den mal bewusst her und lasst euch eine Story dazu einfallen. Und es wird der nächste Kunde kommen und zeigt den und erzählt ihm die Geschichte.
Ja. Man kann eigentlich nichts falsch machen, weil jede Geschichte ist für einen selber. Und ich habe auch schon Düfte mit einer großartigen Story tatsächlich gesehen. Die war wirklich sehr gut, die hat wirklich sehr gut gepasst. Aber wenn ich diese Story erzählt habe, dann nein. Ich habe mich damit null identifizieren können. Und dann habe ich eine andere Geschichte dazu erzählt. Und zwar die Geschichte, die sie für mich war. Und diese Geschichte kam tatsächlich viel besser an. Dein Gegenüber merkt nämlich, und so viel Empathie hat jeder, dein Gegenüber merkt, ob du irgendetwas runterbetest oder ob das Ganze tatsächlich von dir kommt. Und zumindest meine Freunde und mein Bekanntenkreis merkt das tatsächlich, ob die Geschichte von mir ist oder ob sie erfunden ist.
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man eine Geschichte erzählt, authentisch erzählt und nicht so erzählt, dass sie dem anderen gefällt. Ich glaube, das ist auch wichtiger Zugang zu dem Thema.
Ja, tatsächlich. Also Authentizität. Ja.
Finde ich sehr gut. Lieber Kalli, wir sind fast am Ende.
Okay.
Du bist fast erlöst von uns.
Du hast es fast geschafft.
Aber wir haben ein kleines Spiel. Ja. Du hast ja schon gesagt, du hast unsere allererste Folge gehört und wir haben uns ja vorgenommen, so diese allererste Folge in so ein kleines Gästespiel umzuwandeln, was wir bei der Hälfte unserer Gäste, glaube ich, vergessen haben. Ich habe schon überlegt, ob wir mit Vivian das letztens gemacht haben überhaupt. Aber es heißt quasi, diesen Duft liebst du, diesen Duft hast du und das ist dein kontroversester Duft. Lieber Kalli, welchen Duft liebst du?
Ich liebe Nostos von Etat Libre d'Orange. Mhm.
Zu dem du ja schon gesagt hast, das ist so, mit dem verbindest du auch eine super schöne Geschichte.
Ja, tatsächlich.
Welchen Duft hast du, unter Anführungszeichen, weil wir wissen, okay, hassen ist immer so ein sehr starkes ja. Wort.
Nein, in diesem Fall passt es tatsächlich. Ich hasse Sherwood von Memo Paris, weil in diesem Duft ist irgendetwas drin. Ich weiß nicht warum, es triggert bei mir direkt Kopfschmerzen. Ich glaube, es ist das Kaschmir-Baden.
Ja, aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich persönlich bin ja so ein Memo Paris-Lover. Ich finde ja, dass die Marke so komplett underrated irgendwie ist.
Auf jeden Fall.
Ich habe es letztes Wochenende Lalibella getragen, also letztes Wochenende in dem Fall, vorgestern, Lalibella getragen. Und ich habe wieder gemerkt, dass ich den Duft viel zu selten trage. Und ja, es ist mir wurscht. Shoutout an Memo Paris. Bitte testet es, wenn ihr es irgendwo seht. Weil da sind wirklich richtig geile Banger dabei. Aber ich bin ganz bei dir. Sherwood war so ein Duft, wo ich mir gedacht habe, schwierig.
Ja. Ja, das Problem ist halt wirklich, dass also es ist wirklich ein schöner Duft. Also meine Frau, ich habe ihr auch einen Flakon davon geschenkt, weil sie den wollte. Großer Fehler. Und ihre Freundinnen lieben ihn. Jeder liebt ihn, nur ich kann nicht. Ich wünschte, ich könnte. Ich gönne ihr alles Glück der Welt. Ich meine, ich habe sie geheiratet, aber das kann ich wirklich tatsächlich nicht. Und nochmal bei dem Thema Memo Paris. Iberian Leather. Mein Geheimtipp tatsächlich. Nicht nur African Leather, auch Iberian Leather oder Ocean Leather. Probiert ihr mal aus. Fantastische Düfte.
Generell, wenn ihr Lederdüfte magt, mögt, das war jetzt...
Weltklasse.
Wenn ihr Lederdüfte mögt, schnuppert euch da mal bei Memo Paris durch. Vor allem, man hat so Assoziationen zu Lederdüften und glaubt mir, ihr werdet bei jedem Duft komplett überrascht.
Ja.
Was ist dein kontroversester Duft?
Mein kontroversester Duft ist tatsächlich Oud Sarian von Creed. Weil das ein Duft ist, der ja mit unglaublich hochwertigem Oud wirbt etc. pp. Aber ich bekomme immer nur zu hören, wer hat dir die Packung Lakritz aufgerissen? Es riecht nur nach Lakritz. Und seien wir ehrlich, Lakritz mag nicht jeder. Ich liebe Lakritz, auch nur natürlich in Maßen. Aber ich liebe tatsächlich Lakritz. Und dieser Duft hat durch das Süßholz da drin so eine starke Lakritznote. Im Drydown tatsächlich wunderbar. Habe ich auch schon zu hören bekommen, dass der echt toll riecht. Ein sehr dichter, sehr schöner Duft. Aber die ersten 5 Stunden hat man nur Lakritz. Und dann ist der Tag eigentlich auch schon vorbei.
Also jetzt könnt ihr euch die Haltbarkeit von Oud Sarian vorstellen, wenn man die ersten 5 Stunden nur Lakritze bekommt.
Also ich habe da tatsächlich noch einen anderen Kandidaten. Das ist der Monkey Special von, der Tony Iommi Monkey Special von Xeldorf. Das ist der zweite Kontroverse.
Und ich liebe ihn.
Ja, der ist geil, oder? Aber da hast du auch,
ich liebe ihn.
Da hast du auch den Duft den ganzen Tag. Und ich sage immer, das sind meine Düfte. Ich habe so ein paar Düfte, die sind wie so Einkaufswägen. Die schiebst du vor dir her. Und zwar den ganzen Tag. Und die sind auch keine Haltbarkeit und Siage mehr. Davon können wir nicht mehr reden. Das ist eine Geiselnahme. Weil die gehen auch nicht mehr weg. So. Und deswegen sind diese Düfte eigentlich kontrovers. Weil irgendwann sollte es auch mal aufhören. Aber es hört einfach nicht auf.
Nein, es hört nicht auf. Vor allem, also... Tony Iommi Monkey Special trage ich ja auch nur zu besonders besonderen Anlässen, wenn ich zum Beispiel auf ein Konzert gehe.
Boah, geil.
Dann natürlich, ich kenne da ja nichts, das gibt dann original 16 Sprühe.
Boah.
Damit auch, wenn ich an der ganz letzten Reihe sitze, mich vorne an der Bühne noch gerochen wird.
Okay, also 16 Sprüher, das ist schon, also erstmal Hut ab, als Dame von Welt diesen Duft zu tragen. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat gesagt, der Duft riecht für ihn so, als würde ihn Tony Iommi besoffen ins Gesicht rülpsen. Ich habe dann gesagt, ich weiß nicht, habe noch nie gemacht, kann ich nichts dazu sagen, aber der Duft ist halt schon besonders und der ist auch besonders anders. Aber der erste Testlauf, den ich hatte, war ein Sprüher und meine Frau hat damals gesagt, tu mir einen Gefallen, geh duschen. Und ich habe gesagt, ich habe doch gar nicht geschwitzt, hat sie gesagt, geh einfach.
Ja, ich kann es verstehen.
Also 16 Sprüher sind ja tatsächlich ein Statement.
Ja.
Es kann sein, dass ich kurz vorm Konzert noch zwei Sprüher draufgelegt habe.
Okay, also.
Aber nur gut.
Also war sozusagen die Herausforderung, man möchte Backstage sein. Wenn nicht persönlich, dann dufttechnisch, ne? Also
ist ja, Backstage genau.
Reich. Ach, herrlich.
Oh mein Gott, Kalle, das war eine super schöne Folge ja. Mit dir.
Danke. Kann ich nur zurückgeben.
Vielen lieben Dank, dass du uns deine Zeit gewidmet hast.
Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Und ich bin schon gespannt, was unsere lieben ZuhörerInnen da draußen sagen, wie ihr die Folge gefunden habt. Das ist wahrscheinlich mal wieder so was ganz was anderes, als was ihr sonst von uns kennt, aber das freut uns umso mehr.
Ja, wir waren ganz lieb und
wie
brav.
Wie schon gesagt, ich
zumindest.
Wir waren super lieb und brav, oder? Also wir werden uns heute auch irgendwie noch belohnen müssen. Schauen wir mal, vielleicht mit einem neuen Duft. Und bitte folgt uns auf Instagram.
Auf riechst du das? Podcast. Alles zusammen und kleingeschrieben. Bewertet uns mit 5 Sternen auf Spotify. Alles unter 5 Sterne ist testen, wie wir wissen. Wir sind ein 5-Sterne-Podcast und möchten das auch gerne bleiben. So, und ganz wichtig, in den Shownotes findet ihr natürlich auch den Kanal von Kalli. Bitte auch da Liebe dalassen.
Ja, und wir sagen ciao, ciao. Und Kalli, das letzte Wort gehört dir.
Oh, fantastisch. Dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns 3 Chaoten zuzuhören. Und mir war es ein persönliches Blumenpflücken. Wenn man diese Blumen destillieren würde, hätte ich den schönsten Duft in meiner Sammlung.
Oh. Tschüssi.
Ciao, ciao.